I sing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Hallo und herzlich willkommen zu der 5. Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Ich bin euer Gastgeber, Dominik Stifler, @HZDFan88. Und heute ein weiteres Mal nicht allein da.
Ja, mit Micha Hofer @Eurocaps.
So, also, die wichtigsten Themen in dieser Episode werden sein, ganz klar, die Eishockey-WM, die ja für die Schweiz schon wieder vorbei ist, aber zu dem geht es später mehr.
Dann nachher beim NHL-Teil machen wir ein bisschen Coaches-Karussell, wo sich jetzt langsam die ersten Teile als richtigen Ort oder je nachdem als falschen Ort eingesetzt haben. Und nachher sicher auch noch rasch Playoffs.
Genau, und nachher das grosse Diskussionsthema heute ist eigentlich so ein bisschen, wie die ganze kanadische Junior-Liga aufgebaut ist, weil jetzt dort bald schon der Finale ansteht, der Memorial Cup. Was es überhaupt ist, wird der Michael dann erklären und dann werden wir nachher darüber reden, wo da der Unterschied zu der Schweiz liegt.
Genau.
Aber fangen wir mal an mit dem, was die Hockey-Schweiz am meisten bewegt hat, jetzt die letzten 1,5 Wochen, Eishockey-WM in Moskau. Ja, wie gesagt, schon wieder vorbei für die Schweiz. Ist ziemlich bitter gewesen. Hast du die Match können schauen?
Ich bin ja im Ausland gewesen, in Estland. Das Schweizer Match nicht so. Also ich habe die Overtime gesehen von Schweden und jetzt heute habe ich logischerweise auch nicht können schauen. Gewisse Leute haben eben Jobs.
Ja, das musst du mir nicht sagen, okay.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Match gesehen von den Schweizer, aber natürlich Zusammenfassungen geschaut und so. Jetzt schauen wir mal, was du so erzählst.
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen ein sehr gespaltener Eindruck, den ich habe von dieser Nationalmannschaft das Jahr. Und auch von den Trainern. Also ich meine, wenn wir mal beim Negativen anfangen, gerade der Match heute zum Beispiel, muss man einfach ehrlich sagen, der Reto Berra war in dieser WM ein Flügelfänger.
Ja, yeah. Vor allem
keinen einzigen,
ist jetzt wirklich nicht gut gewesen.
Ja, er hat keinen einzigen Puck, der irgendwie halb hoch gekommen ist, auf einer gefährlichen Höhe, er konnte stoppen. Meistens sind sie gerade direkt rein. Und was einfach auch aufgefallen ist, Schüsse von der blauen Linie. Es sind einfach... Entweder hat es einen Abpraller gegeben, oder wenn sie abgelenkt worden sind, hat er immer gerade völlig das Konzept verloren und die sind sehr oft rein.
Also, was mir aufgefallen ist, voll am Fanghändchen vorbei. Also ein bisschen,
ja, richtig,
ein bisschen
genau.
Oben, was eigentlich überhaupt nicht sollte passieren.
Und ich denke mir auch, dass er dann einen grossen Einfluss darauf, dass ein weiterer Negativpunkt, das Boxplay von der Schweiz, ist ja Katastrophe gewesen.
Genau.
Und ich glaube, da spielt der Goalie einfach eine sehr grosse Rolle, weil ich habe das Gefühl, die Schweiz hat nicht gross anders Boxplay gespielt als in anderen Jahren. Die Schuss für die blaue Linie sind immer gekommen. Aber in den anderen Jahren haben wir einfach einen Goalie gehabt, der einen Schuss, der auf ihn gekommen ist, von der blauen Linie, hat er einen gehabt und gehabt und selten abprallen lassen. Beim Berra viel Abpraller. Plus eben, wenn mal irgendwo ein Schuss dann abgelenkt war, ist er fast immer irgendwo reingegangen. Weil er jedes Mal, das ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn er eigentlich runtergegangen ist, hat er, also in Butterfly, hat er jedes Mal irgendwo den Schläger aufgenommen vom Eis weg. Mhm. Und sehr oft dementsprechend das Goal zwischen den Beinen kassiert, was ich überhaupt nicht verstehe. Und meiner Meinung nach, gerade eben beim Match heute zum Beispiel, ein entscheidender Faktor, dass die Schweiz nicht im Viertelfinale gekommen ist. Man kann nicht immer Leitschuld geben, das ist klar, aber also so ein Match wie heute, hättest du mit einem anderen Goalie gewonnen. Definitiv.
Ja, das ist absolut möglich. Ich habe einfach auch das Gefühl, jetzt gerade bei der Nationalmannschaft das Jahr, da kannst du vielleicht zu anderen Jahren noch ein bisschen mehr sagen, aber es war einfach sehr eine holprige Verteidigung gewesen. Und das haben wir heute im Match auch wieder ganz klar gesehen. Also ich meine...
Das ist absolut richtig. Es ist auch komisch eigentlich, wenn man sieht, was die Verteidiger offensiv geleistet haben.
Mhm, genau, ja.
Ich meine, ein Blum hat ja zwei unglaublich wichtige Goal geschossen.
Blum und
ist
Blum.
Aber, ja, richtig, aber ist eigentlich bei jedem Gegentreffer, wo ein Gegner frei im Slot gestanden ist, das Gefühl gehabt, ist der Blum auf dem Eis gestanden irgendwo.
Mhm.
Und zwar nicht beim Gegenspieler.
Ja.
Also das ist richtig, defensiv ist das einfach auch nicht gut gewesen. Die Frage ist, woran liegt das? Also es ist wirklich schwierig zu sagen, weil das System, das gespielt worden ist eigentlich, hat mich sehr gut gedacht. Das ist ein Offensivsystem gewesen. Aber dass die Verteidiger nachher auch in diesen sozusagen Standardsituationen, wo du nachher halt einfach, ich meine, wenn du in der Verteidigungszone bist, ist ja gleich, ob du offensiv spielst oder nicht. Dann, ja, kannst du einfach nicht so Zeug bieten, wie da passiert ist. Es sind noch nicht mal um den Kontergoal, den wir bekommen haben.
Weil das würde dann, auch.
Auch, ja. Aber ich meine, viele sind jetzt wirklich Schuss für die blaue Linie oder Pass ins Slot, wo einfach auch die Verteidiger vielleicht mehr in der Pflicht müssen stehen. Und das ist definitiv ein Negativpunkt. Vor allem der Félicien Dubois. Ich meine, ich bin grosser Fan von ihm, wenn er bei Davos spielt. Jetzt bei der Nazi eigentlich am Anfang in den Testspielen auch gut ausgesehen. Aber was er an dieser WM gezeigt hat, ist katastrophal gewesen. Er hat mehr Strafminuten geholt in diesen 7 Spielen WM als in der ganzen Saison bei Davos.
Ja,
und somit ist völlig überfordert gewesen mit der Geschwindigkeit. Also er ist regelmäßig überlaufen worden. Ganz schlimmes Spiel gegen die Russen. Der Telegin, Nummer 7 von Russland, enorm schneller Spieler, ist sicher 4-5 Mal am Dubois einfach vorbeigelaufen. Und das ist schon schockierend gesehen eigentlich, dass uns das auf dem Niveau noch passiert. Weil hätte man eigentlich nicht gedacht.
Ja, und somit haben wir jetzt eigentlich schon die zwei grössten Namen von der Schweizer Verteidigung nach Strich und Faden auseinandergenommen, defensiv, was im Punkt eigentlich ja, ein bisschen unterstreicht, oder?
Das ist definitiv so. Also ich sage auch, defensiv ist der Grund, wieso wir jetzt an der WM nicht weitergekommen sind. An der Offensive ist es nämlich meiner Meinung nach nicht gelegen. Klar, im Match gegen Schweden hättest du vielleicht mehr Goal können machen, hättest gegen Kasachstan mehr Goal können machen. Aber das hat nicht damit zu tun gehabt, wie sie gespielt haben. Gespielt haben sie nämlich gut.
Genau, ja, es ist letztendlich, ich habe jetzt die Scoring Efficiency, also Shooting Percentage, gerade nicht im Kopf, ist aber immer noch ganz tief unten im Vergleich mit den restlichen Teams.
Das ist richtig, die Schweiz hat bis jetzt an der WM am meisten Schüsse gehabt von allen Teams.
Dementsprechend
sind zwar auch nicht wenig Goal geschossen, aber die Scoring Efficiency ist natürlich auch nicht besonders gut.
Ich schaue das gerade rasch nachher, erzähl du noch ein bisschen Sachen.
Genau. Also, in der Offensive haben wir einfach gesehen, dass unsere NHL Stars, sind ja nicht wirklich, also Sven André Ghetto als Star bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen falsch. Aber ich meine einfach so, die NHL-Spieler mit NHL-Erfahrung haben jetzt doch das ziemlich rausgerissen für die Schweiz. Also, Nino Niederreiter, eben Sven André Ghetto, haben unglaublich gute Leistung gezeigt. Die haben kein schlechtes Spiel gehabt, meiner Meinung nach. Und das ist definitiv etwas, was man darauf aufbauen kann, was ich sehr positiv gesehen habe. Auch die Goals, die geschossen worden sind, es hat Match gegeben, sind nicht so effizient gewesen. Das war das alte Schweizer Muster gewesen, aber die Match, wo sie eigentlich dann Goal gemacht haben, viel Goal gemacht haben, das hat doch gefallen, weil das hat dann schon sehr, sehr gut ausgesehen, auch wie es zustande gekommen ist. Vor dem Goal viel Verkehr, der Niederreiter, der geht gut drücken vor dem Goal. Das gefällt mir, weil das ist der richtige Weg zum Gehen in die Zukunft. Zum nachher auch wirklich vermehrt dann, auch wenn man einem Match was nicht so läuft, einfach Goal schiessen, dreckig irgendwie.
Also ich habe da jetzt die Zahl, das ist 8,00. Das klingt jetzt für mich nicht so schlecht, wenn ich so ein bisschen die NHL-Statistiken im Kopf habe. Aber es ist doch 13. von 16 Teams, mit nur Frankreich, den Letten und Norwegen schlechter.
Ja, man muss ja sehen, wie das jetzt stand gekommen ist. Ich meine, heute haben sie ja auch noch irgendwie 2 Minuten noch 2 Goal gemacht, dass es nicht mehr darauf angekommen ist, weder für die Tschechen noch für die Schweiz. Also sonst wäre es dann noch ein bisschen tiefer.
Ja, genau.
Also ich denke mal, es ist schon sehr eine spezielle WM gewesen, weil was dafür natürlich ein enormer Pluspunkt ist, und das habe ich noch nie gesehen in der Nationalmannschaft, nicht mal 2013, ist der unglaubliche Kampfgeist.
Ja.
Und wie sie einfach nie aufgegeben haben. Ich meine, wir haben jetzt 2 oder sogar 3-mal ein Goal gehabt in den letzten 2 Minuten an dieser WM, die ersten 3 Spiele. Stimmt nicht ganz, sorry. Einfach das 2., 3. und 4. Spiel, immer in den letzten paar Minuten noch unglaublich wichtige Goal geschossen. Und das haben wir nie erlebt vorher mit dieser Nazi.
Vielleicht noch rasch, um den Berat-Meyer-Punkt zu unterstreichen. Jetzt gerade noch die Save-Percentage angeschaut. 87,62, unterirdisch schlecht. 14. von 16 mit nur den Ungarn und den Weißrussen schlechtere Goalie-Leistung bekommen, die WM.
Ja, richtig. Und wir wissen, was die Weißrussen für eine WM gespielt haben.
Das genau.
Die haben heute auch nur dank Glück sich noch können vor der Relegation eigentlich retten.
Aha, 83% also, bei den Weißrussen. Hat es schlechter erwartet sogar.
Ja, definitiv. Nein, aber es ist ich finde, es ist etwas, was man darauf aufbauen kann auf dieser WM. Es hat hinten nicht gestimmt, aber ich finde, das kannst du auch mit Personalentscheidungen eventuell wieder ausgleichen.
Genau.
Das Boxplay, finde ich, ist nicht so schlecht, wie man es macht. Es hat wirklich viel mit dem Goalie und mit den Verteidigern zu tun. Nicht mit dem System, das sie gespielt haben. Da bin ich jetzt davon überzeugt. Das ist meine persönliche Meinung. Viele sehen den Fehler beim Reto von Arx, dass er als Coach das nicht richtig gemacht hat. Aber wir haben gegen Schweden und gegen Russland, gegen Russland haben wir gesehen, wie ein Boxplay von der Schweiz kann funktionieren. Weil dort hat es unglaublich gut funktioniert. 2-mal doppelte Unterzahl überstanden gegen die Russen. Und zwar lange doppelte Unterzahlen. Das ist nicht schlecht.
Ich habe das Gefühl, man ist mit an die WM eigentlich mit einer Mentalität, die mir relativ gut gefällt. So ein bisschen von der Personalentscheidungen her, offensiv, so ein bisschen schnelles Hockey probieren aufzuziehen oder so. Aber vielleicht hat man es einfach wirklich bei der Defensive dann fast ein bisschen übertrieben mit dieser Mentalität. Aber auch sonst, so ein bisschen die Einstellung vom Team, wie du das angetönt hast, hat mir eigentlich gefallen, so ein bisschen eine Fighting-Mentality nicht aufgeben und so, auf dem kann man sicher aufbauen. Letztendlich, jetzt das vielleicht ein bisschen die Frage an dich, ich habe jetzt fast ein das Gefühl, wir müssen vielleicht nach dieser Silbermedaille einfach unsere Erwartungen an die Schweizer Nazi ein bisschen rekalibrieren und vielleicht auch überdenken, wo wir uns einordnen auf der Weltrangliste.
Gut, grundsätzlich ist das sicher nicht falsch. Ich meine, ich habe jetzt da gerade heute gelesen von Thomas Roost, einziger Schweizer NHL-Scout, oder mehr oder weniger NHL-Scout, dass er sagt, dass man mit dem Viertelfinale erwartet, das sei zu hoch für die Schweizer Nazi. Aber, also, ich weiss nicht. Ich schaue jetzt schon so lange zu der Schweizer Nazi zu, wie sie Eishockey spielt. Und ich habe einfach das Gefühl, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, also das ja ganz extrem, sie spielen sehr, sehr gutes Eishockey. Es mangelt schlussendlich immer irgendwo an ein paar Details. Und es ist schade, weil ich habe das Gefühl, ich meine, wir haben schlussendlich ein Kasachstan an einer Wand gespielt und dann verlierst du 3-2. Klar reden nachher nur alle darüber, dass du verloren hast, aber irgendwo durch, wie der Match gelaufen ist, geht er dann vergessen. Und auch, wie wir gegen Schweden gespielt haben, ist absolut meiner Meinung nach, also klar, du hast jetzt die Overtime gesehen, die haben sie nicht mögen.
Habe ich vorher gedacht,
wo du gesagt hast, du hast die Overtime gesehen, ist ein bisschen ein falsches Bild. Weil die Schweiz hat sehr gut gespielt und auch heute im dritten Drittel haben sie eigentlich die Tschechen ziemlich an der Wand gefahren, haben zwei Goal nachher, wo eben der Berro einfach auf sich muss nehmen. Also ich bin der Meinung, es liegt jedes Jahr im Viertelfinal drin, wenn man die Kleinen endlich mal würde so schlagen, wie man es könnte.
Ja, aber die Frage ist, wenn jetzt du zählst jetzt wahrscheinlich ein Dänemark und ein Norwegen zu den Kleinen und die haben jetzt einfach in letzter...
Dänemark ja, Norwegen nein.
Also, was ist der Norwegen für dich? Ich hätte jetzt Dänen noch vor den Norwegen eingeordnet. Aber
Dänen haben einfach jetzt, sagen wir mal, zwei Einzelspieler. Das ist ein Nikolai Ehlers und...
ein Edler.
Der Edler hat nicht mal gespielt, die WM.
Sicher, also gut.
Oder jetzt bin ich vielleicht auch falsch, aber ich meine, einfach denen haben es ein bisschen Einzelspieler. Norwegen ist ein gutes Team. Die sind auf einem ähnlichen Niveau wie die Schweiz, sicher, aber auch dort, also, ja, weißt du, das ist vielleicht so, dass man da den Anspruch könnte runterfahren, aber ich finde, man muss nicht, weil es ist irgendwo durch ein krasses Ziel sein, im Viertelfinale kommen. Ich finde es falsch, wenn man jetzt anfängt zu sagen, das Viertelfinale ist irgendwie schon das Grösste von dem Gefühl, weil das ist nachher völlig die falsche Message an die Mannschaft. Und wenn jetzt dann wirklich in Zukunft, das sollte so sein, dass das Viertelfinale nicht mehr einfach als Mindestziel rausgegeben wird, sondern irgendwie schon so als oh, das ist super, wenn ihr das schafft, dann habe ich ein Problem damit, weil, da ist die Schweiz einfach, sie muss jedes Jahr ums Viertelfinale spielen, mindestens.
Ja, das ist ganz klar, aber ich glaube, das sollte man eigentlich auch gar nicht diskutieren, weil letztendlich sollte das immer das Ziel sein. Das Einzige, was ich jetzt einfach ein bisschen sehe, ist nicht unbedingt, dass die Schweiz jetzt schlechter geworden ist, sondern halt einfach, dass viele von diesen kleineren Nationen aufholen.
Und klar, das ist aber schon so gewesen, dass man für die Schweiz aufgekommen ist, natürlich.
Ja.
Also ich sehe es einfach ein bisschen so, dass, wie soll ich sagen, ein Match gegen, musst du so sehen, wenn man den Match gegen Kasachstan gewonnen hätte, nach 60 Minuten, was ja sehr gut möglich gewesen wäre mit 4 Lattenschüssen, dann hätte man 2 Punkte mehr gehabt, mal dort.
Ja.
Und dann nachher hätte es schon gelangt eigentlich, hätten die Tschechen standesgemäß ihren Match gegen Dänen gewonnen und wir wären ohne Probleme im Viertelfinale gewesen.
Genau, ja.
Es braucht sehr wenig und, ja, ein anderer Punkt, der für mich auch entscheidend ist, ich weiss, das ist immer so das Umgebrühle, aber also die Chiris an dieser IHF-WM, die tragen einfach auch ihren Teil dazu bei, weil irgendwo durch, ich sage nicht, dass sie unfair gegen die Schweiz pfeifen, sie pfeifen einfach allgemein völlig übertrieben, einfach kleinlich. Und das trifft die Schweiz halt manchmal stärker als andere Nationen, weil unsere Liga doch auch recht physisch kann sein. Und eben, wie gesagt, ein Dubois hat die ganze Saison nie Strafen, klar, ist jetzt auch viel zu langsam gewesen zum Teil, aber was da pfiffen worden ist, also ich meine, der Berra macht eine Querverschiebung, das Goal geht aus der Verankerung und nachher kommt er 2 Minuten über fürs Goal verschieben. Und der russische Goalie im gleichen Match macht exakt das Gleiche, da passiert gar nichts.
Apropos Schiri-Leistung, noch rasch ein Shoutout an Brad Marchand von den Kanadiern, der vorher im Match Finnland-Kanada, wo ich gerade noch geschaut habe, Leo Komarov während dem Spiel den Helm abgenommen hat und weggeschmissen hat. Unsportsmanlike Contact. Schade wär's.
Aber auch das, der Nino Niederreiter hat genau das Gleiche gemacht gegen Russland, wenn es recht im Kopf haben, dort ist nichts passiert. Ja. Also, es ist wirklich, es wird nicht mit gleichen Ellen gemessen, auch wenn es um Goalie-Behinderung und so Sachen geht, das haben wir auch schon diskutiert, in der IHF-WM, ein Zechenspitze im Torraum ist Torraum-Offside, aber wo nachher der Schweiz-Russland war, ist der russische Spieler in Berra reingefahren und hat nachher noch den Böck über die Linie gedrückt und das war dann okay gewesen. Mhm. Also, es ist einfach schwierig, so zu gewinnen, wenn du mal halbwegs ins Spiel kommst, nachher alles gepfiffen wird. Eben, ich sage, das geht dem Gegner gleich, aber so kleinlich pfeifen macht an einer Mannschaft wie der Schweiz, die enorm von dem lebt, dass sie einfach gute Phasen hat und sie können den Match durch dominieren. Gegen das Russland, gegen das Schweden.
Ja.
Und dann, wenn du so eine gute Phase hast und dann wird einfach alles pfiffen, dann ist es einfach schwierig.
Ja, das mag sein. Also
das ist so ein bisschen mein Senf dazu. Die wichtigste Frage, die sich jetzt eigentlich stellt nach der WM, ist, was passiert mit dem Nationaltrainer?
Eigentlich verlängert worden, oder? Habe ich gemeint, eigentlich auch mitgelesen.
Nein, also eigentlich haben sie nur einen Einjahresvertrag mit Option auf 2 weitere Jahre, wenn sie das Viertelfinale erreichen.
Genau, ja, aber ich habe jetzt irgendjemand gemeint, ich habe rasch eine Headline gesehen, sie sind jetzt trotzdem verlängert worden. Mag jetzt da auch falsch liegen?
Das kann sein, also ich habe jetzt vor dem Nachts letztes Mal geschaut, dort war noch nie.
Okay.
Eigentlich hat der Verband gesagt, sie werden sich erst im Juni dazu äußern, wenn dann auch die U20-Trainerposition neu besetzt wird. Und da ist jetzt so ein bisschen ganz ein wichtiges Anliegen von mir, so ein bisschen an den Schweizer Hockeyverband, bringt mal ein bisschen Kontinuität rein.
Absolut.
Der grösste Fehler, den sie gemacht haben, war, was sie Sean Simpson entlassen haben, wegen einer verkackten Olympiade und einer schlechten WM. Ich meine, es hat auch noch andere Probleme gegeben, das ist mir auch klar, aber du musst irgendwo einfach etwas aufbauen. Wenn wir jetzt anfangen, jedes Jahr den Nationaltrainer wechseln, dann werden wir irgendwann einmal an einer ganz, ganz schlechten Position sein dann. Weil du musst jetzt irgendwas etwas anfangen aufbauen, ein System reinbringen, wo nachher immer das Gleiche ist. Ich meine, Kanadier sind nur so erfolgreich, weil die können alle Spieler nehmen. Egal, wo die gespielt haben in der Saison, du steckst jetzt auch in einer Nationalmannschaft, hat ein klares System und es funktioniert einfach.
Ja, ich habe hier den Artikel gefunden, ist von meinem allerbesten Kollegen Klaus Zaug. Trotz verpasstem WM-Viertelfinal Verband verlängert Mitte Juni mit Patrick Fischer.
Das ist einer von seinen Zukunftsartikeln, wo er das Gefühl hat, das wird dann so sein, genau.
Genau, das ist Klaus Zaug. Es immer ein anderer Podcast mehr zum Klaus Zaug. Also.
Richtig.
Ja.
Also ich bin einfach der Meinung, sie haben an dieser WM auch Fehler gemacht, auch die Trainer. Aber ich sehe, gerade die Sachen, die wirklich schief gelaufen sind, ist die Frage, ob da wirklich Trainer gross schuld dran sind. Und was Trainer für meiner Meinung nach ganz klar verantwortlich sind dafür, ist, wie die Mannschaft gekämpft hat. Die Mannschaft war mutig, sie haben immer Gas gegeben, gegen die Grossen, wirklich, haben alles gegeben. Und was ich auch ganz gut gefunden habe, heute, noch 6 Minuten vor Schluss, nimmt er den Goalie raus.
Genau,
klar bekommen wir das Goal, aber das ist mutiges Coaching und so etwas braucht die Schweiz einfach in Zukunft.
Ja, das finde ich jetzt noch spannend, das haben die eigentlich noch fragen, wie du zu dem stehst, weil ich finde das super. Also es hat jetzt halt nicht funktioniert, aber es ist cool, dass du Sachen probierst.
Genau. Eben, also ich sehe auch absolut, sie haben wirklich alles gegeben. Ich meine, schau mal den Glenn Hanlon an letztes Jahr.
Mm.
Der ist vor den Medien angestanden, nach einem Match gegen Österreich, wo ja katastrophal gespielt worden ist auch, und sagt dann nachher noch, ja, sie hätten ja gut gespielt, wieso gäbe es denn Kritik? Und das ist einfach so eine Arroganz, wo ich das Gefühl habe, Fischer von Arx Hollenstein, klar, ist auch mir ein Job gegangen heute, aber einfach, auch wie sie auf der Bank, wie du sie gesehen hast, wie sie mit den Spielern umgehen, eben wie sie jetzt gefightet haben, mitgefightet haben am Schluss. Also ich denke, wenn die würdest ein länger reden oder Macht lassen, kann etwas ganz Gutes daraus entstehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Verband da so weitsichtig ist. Die werden jetzt wieder irgendeinen Kanadier holen, der es doppelt kostet und dann nachher können wir jedes Jahr zuschauen, wie sie irgendein neues System probieren zu spielen, wo sie dann irgendwie Ende WM vielleicht mal anfangen, halbwegs umsetzen. Und dann wäre es dann gewesen für die nächsten paar Jahre mit dem Erfolg.
Dump and chasen.
Ja, richtig.
Genau. Nein, ich hoffe eigentlich
also auch, noch ganz kurz einen Aufruf an alle unsere Hörer auf Twitter, Hashtag KeepFischer, at Swiss is okay. Das müsst ihr sehen.
Das so, that's a thing. Okay. Ja, sonst noch WM-Anmerkungen deinerseits?
Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer wird Weltmeister?
Genau, das wäre
jetzt meine erste Frage. Schweiz wird es nicht mehr, also wäre mein Tipp weg. Nein, ganz ehrlich, die Finnen. Keine Diskussion. Also ich meine, die Russen und die Schweden sind einfach nicht stark genug das Jahr, um aus dieser Gruppe etwas zu bieten. Die Kanadier, ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, wenn es dann darauf ankommt, werden die Finnen das dann durchziehen.
Ich wäre jetzt auch mein Tipp, vielleicht noch ein bisschen ein Homer-Tipp mit den Finnen, aber sie führen im Moment auch gerade 3-0 gegen Kanadier. Mal schauen, nach dem zweiten Drittel, wie das noch wird. beide, die Russen und Schweden, sehe ich eigentlich nicht, dass das wirklich eine Konkurrenz kann werden kann. Schweden mit all den Absagen und die Russen einfach mit einer sehr holprigen Verteidigung. Glaube ich einfach nicht, dass es reicht gegen ein finnisches Team, das jetzt wirklich vor junger Kraft nur so sprüht.
Ja, definitiv. Also wir werden es jetzt dann sehen, am Donnerstag sind Viertelfinale. Und dann, ja, bei den nächsten Episoden sollte man eigentlich schon wissen, wer ein Weltmeister ist, würde ich sagen.
Genau, ja. Ja, gut, wenn wir zu der NHL über.
Ja, womit meine Hockey-Saison eigentlich offiziell beendet wäre, nur um es noch gesagt. Also wenn die nächste Episode ein bisschen langweilig werden, gern nicht mir geschuld, gern am Kalender geschuld. Hä? Nur, dass ihr es wisst.
Alles klar. Wobei, deine Hockey-Saison als Anaheim-Fan könnte ja noch spannend werden, weil die guten Menschen suchen immer noch einen Coach und die sind jetzt ein bisschen fucked over, so ein bisschen von der Rest von der Liga. Speziell eigentlich von Ottawa, wo da gerade zwei Coaches vom Markt geholt hat, im Crawford und im Bushi.
Ganz ehrlich, die hätte ich gar nicht will in Anaheim, aber...
Okay. Ja, also wir haben drei Hires gehabt eigentlich bis jetzt. Der Bruce Boudreau kommt von Anaheim nach Minnesota. Nicht so sicher wieso, aber sie haben ihm ein Jahr mehr gegeben als Ottawa und er hat einfach ein Jahr mehr Vertrag wollen und ist jetzt darum bei einem Minnesota-Team, wo etwa wie ein Donut aussieht, ohne Center mit guten Winger. Mal schauen, was er dort draus macht.
Wow, der Vergleich.
Ja, ja, ich sehe es nicht ganz, wieso er Minnesota gewählt hat. Sie haben ein paar gute junge Stürmer, gute junge Verteidiger, die kommen. Zum Teil schon da sind im Dumba und im Spurgeon zum Beispiel. Aber ich glaube einfach nicht, dass aus dem irgendwie ein grossartiges Team daraus wird. Aber es wird jetzt sehr interessant zu sehen. Der Bruce Boudreau hat ja eigentlich den Ruf, dass er während der Regular Season sehr gute Leistung aus seinen Teams rausholt. Er ist auch most winningest Coach in der Regular Season of all time. Mhm. Also mal schauen, was er aus Minnesota kann rausholen. Ja.
Gut, also ich meine, es wird sicher interessant zu sehen. Wie gesagt, in Anaheim hat er ja, wie schon in Washington, Regular Season, hat er einen riesen Erfolg.
Genau.
Aber das hat Minnesota jetzt zum Teil schon, ja nicht einen riesen Erfolg, aber genügend Erfolg, um in die Playoffs zu kommen, das haben sie schon gehabt. Mhm. Es ist fraglich, ob er dann der richtige Trainer ist, um sie jetzt auch zu dem Playoff-Durchbruch zu bringen. Ich bin da nicht so überzeugt. Es ist hat er weder bei Washington noch bei Anaheim geschafft, mit viel besserem Spielermaterial.
Genau, ja. Was natürlich spannend ist, bei Minnesota ist ja, bis er entlassen worden ist, Mitte Saison der Mike Yeo gewesen. Und das ist sehr ein militärischer, strikter Coach. Und der Bruce Boudreau ist so ein bisschen der Darling von der Liga. Also so Players Coach nennt man das ja gern, wo sehr eine enge Verbindung zu den Spielern hat und so. Wie vielleicht aus dem einen oder anderen Spieler da etwas kannst rausholen mit einem ganz, völlig anderen Approach. Also das wird sicher spannend.
Was meinst du, wird das die Schweizer bei Minnesota betreffen? Ich meine da zwei, der Nino Niederreiter als Flügel, der Bertschi, wie heißt er schon wieder? Christoph Bertschi?
Genau. Christoph Bertschi, habe ich ehrlich gesagt, sehe ich nicht so recht. Mit der grossen Zukunft in der NHL kann mich noch anders überzeugen. Für den Nino, ja... Bruce Boudreau ist eigentlich einer, der gerne auch seine Dritt- und Viertlinie Spieler spielen. Von dem her, auch wenn jetzt der Niederreiter je nach Off-Season-Moves kann runterfallen auf eine dritte Linie, was absolut eine Möglichkeit ist, ist es auch dann für ihn nicht schlecht. Aber auch der Yeo hat eigentlich seine Linie relativ ausgeglichen gebraucht. Ich weiß es nicht recht, ehrlich gesagt.
Gut, das wird sich dann einfach zeigen, in dem Fall mit der
Zeit. Genau, ja. Also der Einfluss von einem Coach auf einen speziellen Spieler vorauszusagen, ist wahrscheinlich relativ schwierig.
Ja, okay. Von mir aus.
Ja, dann machen wir vielleicht rasch Ottawa. Das ist relativ spannend für unsere Schweizer Zuhörer und auch
ja,
uns.
Vor allem aus Bern und Zürich.
Genau. Wir haben jetzt da... Das Trainerduo von vorher Bern und Zürich, zwei Ex-Schweizer Coaches, die jetzt zusammen die NHL übernehmen mit Eric Carlson und einem Haufen Güssel in Ottawa. Was da ganz spannend ist, finde ich, dass der Boucher ist ja Head Coach.
Richtig,
und Crawford hat den Titel Associate Coach bekommen.
Also nicht Assistant, sondern
nicht Associate. Nicht Assistant, sondern Associate. Und das ist so ein bisschen ein Titel, wo man nicht so recht weiss, wie man das möchte einordnen möchte.
Ja, ist doch vielleicht eine ähnliche Situation, wie jetzt eben gerade, wenn wir schon vorher von der Schweizer Nazi geredet haben. Ich meine, Fischer, Hollenstein, von Arx ist ja auch eigentlich offiziell der eine einfach Head Coach, aber es ist ja auch jedem klar, eigentlich, dass es drei mehr oder weniger gleichberechtigte Coaches sind.
Genau, was sicher wird sein, ist, dass es ein Coaching-Duo wird sein. Sie haben ja auch... der Boucher hat in seiner Pressekonferenz mit Ottawa gesagt, dass sie vorher, während sie beide in der Schweiz gewesen sind, schon ein paar Mal über das geredet haben, dass sie potenziell auch zusammen gerne würden coachen. Was ich noch spannend finde.
Ich kann mir das einfach nicht so vorstellen, beim Boucher noch mehr, aber beim Crawford. Also, ich meine, ich kenne den Menschen nicht, aber von dem, was ich jetzt in der Schweiz erlebt habe, die letzten 2-3 Jahre mit ihm, muss ich doch sagen, also ich kann mir schlecht vorstellen, so wie er amigs tut an der Bahn, dass er sich da noch könnte irgendwie jemand anderem, er muss sich nicht unterordnen, aber dass er einfach dann nicht immer seinen eigenen Grind kann durchsetzen kann.
Also ich meine,
stell mir schwierig vor. Also.
Ja, aber ich meine, er hat ja von Anfang an gesagt, als er sein Ziel bekannt gegeben hat, zurück nach Nordamerika zu gehen, dass er auch völlig okay für ihn als Assistant Coach wieder einzusteigen. Und ich meine, da kannst du potenziell unter einem Riesentier, wie zum Beispiel einem Backpack oder einem Quenville landen, wo du nachher überhaupt nichts zu sagen hast. Und ich denke,
das stimmt natürlich,
schon,
ja.
Er hat sich schon auf das auch eingestellt.
Also ich meine, nachdem er in Nagano geboten hat, hat er jetzt eigentlich schon ziemlich etwas Gutes überkommen. Das ist ja nicht falsch.
Das stimmt, ja. Aber was ich eigentlich noch wollte sagen zum Associate Coach, das ist so ein bisschen, gerade mit Associate GMs, ist in der Geschichte oft so ein bisschen so gewesen, dass wenn du den Titel bekommst, bist du der, der als Nächster dran ist, sobald dann der vor dir ein bisschen einen Screw-up hat. Also,
beim Boucher normalerweise nicht so lang geht.
Genau, ja, von dem her, ich finde es noch interessant, dass du jemanden reinbringst, einen neuen Coach, und dann gerade einen anderen auch noch mit einem Associate-Titel. Aber eben, es muss ja eigentlich überhaupt nicht heissen. Also, was sicher heisst, ist, dass es Duo ist, aber es muss nicht zwingend bedeuten, dass jetzt irgendwie der Crawford da ein paar Monate muss warten und nachher Headcoach wird.
Gut, okay. Ja, wir werden es sehen. Also, wie schätzt du die Chance dann ein von Ottawa zum nächsten Jahr, aber das Playoff-Team sind mit den Trainern? Du hast gesagt, das Team ist Güssel. Also wird es doch auch eher für die zwei schwierig.
Ja. Ja, ich sehe das Team nicht. Ganz ehrlich. Also, sie haben den Erik Karlsson, der natürlich sackstark ist, wo auch die Norris Trophy müsste gewinnen das Jahr, wahrscheinlich nicht, weil Reasons, aber sonst ist es einfach ein Kyle Turris, der eigentlich sehr gut ist, ein Bobby Ryan, der einfach viel zu viel bezahlt wird und nicht mehr wirklich so das ist, wenn er mal bei Anaheim war, ein Hoffman, der sehr eine gute Saison hatte das Jahr, aber wo man auch nicht so recht weiss, wie das weitergeht. Also er ist noch sehr jung, aber er hat jetzt vorher noch nie so eine super Saison gehabt wie das Jahr. Wenn er das weitermachen kann, ist das sicher gut. Aber der gute Mann möchte, wenn nicht das Jahr, sicher nächstes Jahr einiges an Geld. Und ja, wenn du dann den Bobby Ryan immer noch auf den Büchern hast, mit dem Budget, das sie haben, kann es sein, dass dann der einfach musst wegtraden oder verlierst. Und dann stehst du dann wieder ganz schlecht da. Und dann auch Mika Sabinecet hat nicht wirklich, auch immer noch sehr jung, aber hat noch nicht wirklich das, was man von ihm erwartet hat, gezeigt. Ist natürlich, ja, es wird eben, es ist gute Dynamik, denke ich, mit diesen zwei. Es sind sehr ähnliche, beide vielleicht ein bisschen egozentrisch und eben ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Es kann tendenziell einen guten Einfluss haben auf ein Team, aber das weiss man einfach nie recht, wenn man Dynamik im Locker-Room nicht so gut kennt.
Ja gut, das ist klar. Also wir werden es sicher sehen. Also ich finde es ein sehr spannendes Experiment. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber eben, wir werden es dann sehen nächste Saison.
Genau, ja. Ja, der Florida hat noch ein paar Changes gemacht in der Front Office. Der GM, der Dale Talent, ist jetzt President of Hockey Operations. Und der was ist irgendwie der Trainer von Portland, dem AHL-Team, ist jetzt GM und ein paar ganz lustige Sachen. Weiss nicht so recht, was sie vorhaben. Der Dale Tallon hat eigentlich einen guten Job gemacht. Aber auch das wird spannend. Dort übrigens jetzt so ein bisschen ein Trio an GMs, wo jetzt so ein bisschen zusammenarbeiten.
Also, sind wir mal ehrlich, das heisst, der Arbeitsmarkt für Hockey-Trainer, Hockey-GMs ist momentan einfach am Überlaufen. Und darum fangen jetzt so also lustige Sachen basteln.
Ja, wobei eben der Trainermarkt ist jetzt eigentlich schon wieder ziemlich flach, wenn man jetzt anschaut.
Ja, eben jetzt, wo Anaheim am Suchen ist.
Genau, jetzt, wo Anaheim und Calgary wollen beide noch Coaches. Und irgendwie ist der Mike Yeo rum, der Bob Hartley, ein Randy Carlyle, das sind alles so sehr mittelmäßige Coaches in meinen Augen.
Der Randy Carlyle fällt schon mal weg, weil er schon mal in Anaheim war.
Genau, ja, den möchtest du nicht unbedingt holen. Anaheim hat natürlich zwei potenziell sehr gute Head Coaches bereits hinter der Bank. Im Trent Yanni, im Assistant Coach, und im fetten, schillenden Walross, im Paul McLean.
Ja, der ist ja ziemlich lange bei Ottawa Head Coach
gewesen. Genau, ja. Also den kannst du potenziell jemanden rausholen. Und der Eakins ist ja auch bei den San Diego Gulls Head Coach und der hat ja auch mit Edmonton schon Erfahrung. Und macht einen sehr guten Job in San Diego.
Also, und sonst wäre der Ralf Krüger, wenn er wieder Bock hat, zurück aus dem Fußball.
genau, oder so. Das wäre potenziell auch eine Idee.
Nachher aber nicht so eine gute.
genau. Wer ist sonst noch auf dem Markt? Kevin Dineen, der lang Captain war von den Hartford Whalers, was sie noch gegeben hat, ist jetzt Assistant Coach mit Chicago unter dem Quenneville, macht den Job auch sehr gut, muss aber halt einfach von Chicago das Recht bekommen, mit ihm zu negotiaten, und das ist so ein bisschen eine Sache. Ja. Möchtest du noch ein, zwei Worte zu den Playoffs loswerden? Will ich nicht zwingend.
NHL Playoffs?
Ja.
Ich muss ehrlich sein, ich habe sie jetzt während der WM überhaupt nicht mehr verfolgt.
Okay.
Weil, ich habe nur mitbekommen, also wo Washington rausgeflogen ist, ist eigentlich fertig gewesen für mich, weil ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich dann noch im Podcast anstehen und zugeben, dass mein Tipp falsch war.
ja, gut.
Ja.
Ich habe eine LA für das Stanley Cup.
Ja, das ist schon ein bisschen schlechter gewesen als ich.
Immerhin. Da kann man jetzt wieder kommen mit den Advanced Sets und dass sie nichts heissen. Ja.
Genau.
ja, vielleicht sage ich doch noch ganz kurz etwas dazu. Wir haben jetzt Pittsburgh-Tampa. Ist 1-1 in der Serie. Für mich ist relativ klar, dass Pittsburgh die Serie wird gewinnen. Der Ben Bishop ist jetzt verletzt bei Tampa. Der Anton Strahlmann ist zurückgekommen, hat jetzt gestern zu Abend noch nicht so gut ausgesehen. Der Steven Stamkos, weiß man es nicht so recht, wenn er zurückkommt. Hat jetzt aber wieder trainiert im normalen Trikot. In der NHL haben sie ja die No-Touch oder
No-Physicality-Trikots,
das hat er bis jetzt immer angehabt. Jetzt trainiert er wieder normal mit. Also es könnte sein, dass er gleich dabei ist. Trotzdem sehe ich nicht, dass Tampa da eine grosse Chance hat gegen Pittsburgh. Und nachher haben wir noch St. Louis und San Jose, wo ich schlicht nicht weiss. Es sind beide eigentlich sehr ähnliche Teams, so ein bisschen schwerer Spielstil, ein bisschen ältere Vertreter bei beiden dabei.
Joe Thornton, woo!
Genau, es wäre natürlich extrem geil, wenn der Joe Thornton ins Finale würde kommen. Ich möchte es aber auch St. Louis gönnen, dass sie endlich mal etwas würden erreichen.
Ja, definitiv.
Aber
vor allem, ich denke mal, St. Louis hat der beste Stürmer, der noch übrig ist in den Playoffs. Das ist vielleicht ein bisschen heikel, das zu sagen, wenn Pittsburgh auch noch mitspielt, aber richtig. Ich bin trotzdem der Meinung, also Wladimir Tarasenko,
ja, unglaublich gut. Ja, das kann man, der Phil Kessel wird jetzt da vielleicht eins oder zwei Worte sagen im Moment und vielleicht sogar auch Nick Bonino. Aber, ja.
Also ich bin da schon der Meinung.
Tendenziell eigentlich zustimmen. Die Serie verspricht eigentlich sehr, sehr gutes Hockey. Bin aufgestanden für das dritte Drittel vom ersten Spiel. Langweilig.
Nicht wirklich.
Nee.
Schade,
ja. Aber es wird sicher besser. Ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein Feeling-Out-Process.
Ja, klar.
Gut.
Also, dann kommen wir jetzt noch zum Diskussionsthema.
Mhm. Es ist die Zeit im Moment, wo erwachsene Männer in ihren frühen 40er den Minderjährigen beim Spielen zuschauen und mega Freude haben dabei.
Nein.
Es ist der Memorial Cup. Ja, ich weiss nicht, soll ich vielleicht zuerst mal für den Memorial Cup erklären?
Ja, es wäre vielleicht am besten, genau. Mhm. Also für die, die es nicht so kennen, da geht es um das kanadische Junioren-Eishockey. Das ist ein bisschen anders organisiert als bei uns.
Genau. Das kanadische Junioren-Eishockey, das amerikanische, ist nochmal ein bisschen anders, aber das kanadische ist aufgebaut aus drei Ligen. Western Hockey League, Ontario Hockey League und Quebec Major Junior Hockey League.
QMJHL.
Und die drei Ligen spielen wie jede andere Liga eine Regular Season. Es sind, glaube ich, knapp 60 Spiele, haben nachher Playoffs und haben dann logischerweise Teams, die Playoffs auch gewinnen. Und die drei Teams, die ihre Ligen gewonnen haben, gehen nachher an Memorial Cup. Und zusätzlich gibt es jedes Jahr auch noch ein Host-Team. Das ist aus einer von diesen drei Ligen einfach ein Team, das dieses Jahr den Memorial Cup darf austragen darf. Und das sind die vier Teams, die nachher im Memorial Cup spielen. Und das sind das Jahr aus der OHL die London Knights, wo ein extrem starkes Team haben mit ganz vielen Top-Picks und unter anderem Mitch Marner, der alles kaputt gemacht hat in den Playoffs. Mhm. Die haben die ganzen OHL-Playoffs nur zwei Spiele verloren. Und das in der ersten Runde gegen Owen Sound Attack. Aus der WHL kommt Brandon Wheatkings. Das ist etwas, wo ich und die meisten anderen erwartet haben, eigentlich von Anfang an von der Saison, dass Brandon da sich wird durchkämpfen bis ans Schluss. Haben am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, jetzt aber gegen den Schluss angezogen und haben jetzt tatsächlich auch gewonnen. Dort übrigens, auf dem Team ist der Nolan Patrick, der nächstjährige First Overall Pick mit grosser Wahrscheinlichkeit.
Jawohl. Und plus, das ist dann die dritte Mannschaft, das würde ich jetzt ankündigen, weil es hat einen Schweizer Bezug.
Richtig.
Das sind Ruin Noranda Huskies aus der QMJHL. Und dort, einer für den besten Spieler das Jahr, oder wahrscheinlich der beste Spieler, ist der Timo Meier.
Genau.
Und der Timo Meier ist ja unsere grosse Hoffnung für den Draft nächstes Jahr dann. Eben wie der Nolan Patrick, in dem Jahrgang ist er der Timo Meier. Und der hat jetzt, schaust du mir da ein paar Stats noch schnell
sagen? Moment, das ist absolut inkorrekt. Timo Meier ist von San Jose getraftet worden. Und ist in seinem letzten Junior.
Okay, da haben wir verwechselt mit dem IGR.
Genau, richtig.
Da bin ich schon in Bern. Richtig, da bin ich ein paar Gedanken, ja, genau, anders gewesen. Okay, er ist ja drafted, richtig, und zwar als Nummer 5 Draft. Nein, nicht Nummer 5, das ist der Niederreiter gewesen. Okay, komm, erzählst du,
ich habe geschrieben. 7 oder 9 oder so.
Das haben wir ja in Spanien gesehen.
Genau, dort sind wir.
Nüchtern gewesen.
Genau. 7, wenn ich es recht im Kopf habe, nach San Jose. Zusammen mit dem Mirko Müller, jetzt in San Jose, spielt sicher sein letztes Jahr Junioren-Hockey.
Genau, hat jetzt eben, zuerst bei Halifax, hat er 23 Punkte, 23 Spiele, 36 Punkte gemacht. Mhm. Und jetzt, nachdem er dann gewechselt hat, ist es dann richtig abgegangen. 29 Regular-Season-Spiele, 51 Punkte. Mhm. In den Playoffs wiederum ein bisschen nachgelassen. 18 Spiele, 23 Punkte, aber gleich, also definitiv immer mehr als Point per Game. Fast schon 2 Points per Game, also das ist sehr stark.
Der Trade von den Mooseheads zu den Huskies ist ja an der Trade-Deadline von der QMJHL gekommen und dort sind die Analytiker sich eigentlich oder relativ einig gewesen. Sie sind einfach Stimmen laut geworden, dass das Team, das der Timo Meier kann holen, wahrscheinlich die beste Chance hat, die QMJHL zu gewinnen. Also er ist wirklich der Star in der QMJHL im Moment. Und sicher auch etwas, wo man jetzt da am Memorial Cup könnte anschauen. Ja.
Klar. Gut, und wer ist noch das vierte Team? Wer ist der Gastgeber das Jahr?
Das vierte Team sind die Red Deer Rebels. Ein mäßig interessantes Team in meinen Augen. Sie haben ein mega cooles Logo, aber dann hört es langsam schon auf. Sie haben den Jake DeBrusk, der von Boston draftet worden ist letztes Jahr, der relativ gut ist. Und der Hayden Flurry, ein Verteidiger, der von Carolina draftet worden ist. Sie sind das Host-Team. Sie sind gegen Brandon Wheatkings rausgefallen in den Playoffs. Das ist ja immer eine spannende Dynamik. Oder? Du gehst eigentlich als Team aus den Playoffs raus, in der zweiten Runde in ihrem Fall, und darfst nachher trotzdem am Memorial Cup mitspielen.
Kann das Team, wo der Gastgeber schon Memorial Cup, wenn die den gewinnen, ist das dann wirklich, wie wenn sie alles andere, also wirklich genau gleichberechtigt wie die anderen Teams?
Es ist ein Utom-System. in meinen
grossartig.
Augen.
Grossartig. Kann nur aus Amerika kommen.
Ja.
Weil, wenn wir es vergleichen im Schweizer Junior-Eishockey, dann läuft es ein bisschen anders.
Mhm.
Ein bisschen langweiliger, weil es läuft genau gleich wie der Nazi A. Also, du hast eine Junioren-Elite-A-Liga. Dort spielen praktisch nur die Nachwuchsteams von den Nazi A-Mannschaften. Und die spielen ganz normal Regular Season gegeneinander, wie die Nazi A-Mannschaften auch, spielen Playoffs gegeneinander, wie die Nazi A-Mannschaften auch. Und überhaupt nichts Spektakuläres.
Ja. Yeah.
Also, es ist doch sehr langweilig, vielleicht darum als Interesse in der Schweiz ein kleiner am Junioren-Eishockey. Weil, ja, ich meine, was willst du, Kloter Davos am Samstag schauen und nach dem Sonntag schaust du nochmal Kloter Davos Elite an.
Ja. Es ist natürlich in Kanada speziell, also ich meine, über College-Hockey müssen wir schon gar nicht wirklich, also College-Sports in den USA müssen wir schon gar nicht wirklich reden, das ist auch ein bisschen komisch. Aber,
definitiv.
Gerade jetzt so für mich als Außenstehender ist die Faszination für das Junioren-Hockey in Kanada fast schon ein bisschen creepy manchmal.
Ja, und ich finde, es hat viel damit zu tun, das haben wir schon mal diskutiert, wegen der Farmteams auch. Wie gesagt, in der Schweiz, wir haben einfach 7 Millionen Einwohner und für den interessiert sich dann, keine Ahnung, ein Zettel für Eishockey.
Ja.
Und die teilt sich dann halt auf alles auf. Und in Kanada, wenn du in diesen Städten, ich meine, Rwanda, nehme ich jetzt mal eine Stunde von der nächsten grösseren Stadt weg.
Ich kann keine Ahnung, klar, wo das dann ist.
Aber es ich auch nicht, aber es richtig. Nein, aber ich meine einfach so aus dem Prinzip, also es gibt in Kanada 6 NHL-Teams und das sind Grossstädte. Ich meine, da gibt es ganz viele Orte, die auch Eishockey-Vereine haben, die ganz, ganz weit weg von einer Grossstädte sind und dann, wenn du dort wohnst, bist du einfach Fan vom Verein dort.
Mhm.
Und darum gehst du dann Junior-Eishockey schauen, weil die haben natürlich ein geiles Niveau.
Halifax ist da für mich immer das Top-Beispiel, wo ja der Timo Meier gespielt hat. Eigentlich eine Stadt oder ein Markt, der absolut genug gross wäre für ein NHL-Team, wenn man schaut, wie es Winnipeg schafft. Jetzt einfach nie mehr wirklich ein Team bekommen hat. Hat ja mal eins gehabt, ganz in den Anfang von der NHL. Aber ja, dort ist nachher einfach, du bist halt für dein lokale Team, wie so oft, und das sind halt einfach die Mooseheads und das, ja. Yeah.
Ja, klar. Also ich meine, es ist auch auf der anderen Seite vom Kontinent, Portland Winterhawks.
Genau, ja.
Das ist eigentlich das einzige Team, wo ich ein bisschen Ahnung davon gehabt habe, zumindest in der ganzen kanadischen Juniorenliga, oder in dem System von der kanadischen Juniorenliga, einfach weil der Nino Niederreiter gespielt hat und die ganze Liga verrissen hat, eine Saison lang.
Mhm.
Kann man, glaube ich, so sagen. Und dort ist einfach, eben, das ist auch Portland Winterhawks, Nordwesten von den USA, hat auch einfach kein Eishockey.
Mhm.
Und dort ist enorm, was sie für Zuschauerzahlen
obwohl
hatten.
Obwohl Seattle Teil auch absolut ein Markt wäre, wo ein NHL-Team könnte unterhalten.
Richtig, also es hat ja dann in, es gibt aus der, das muss man auch noch sagen, es ist zwar eine kanadische Juniorenliga, aber es gibt dann 2-3 Teams aus den USA. Die spielen alle in der WHL, ist das richtig?
Das stimmt, in der QMJHL hat es sicher auch und in der OHL hat es etwas, also es, man kann
ich
über
den Daumen peilen. Ich bin mir nicht so sicher, ich habe gemeint, QMJHL sind wirklich nur Kanadier und OHL. Aber auf jeden Fall, es gibt amerikanische Teams und eben, also Zuschauerzahlen sind auch dort relativ hoch. Also gerade jetzt eben ein Seattle Thunderbirds oder Portland Winterhawks, das ist schon also ziemlich beliebt dort auch. Also eben der Markt für Hockey ist definitiv dort und das haben wir einfach in der Schweiz nicht. Darum geht dann niemand Junioren schauen. Ich glaube, die höchste Zuschauerzahl, die es da beim Juniorenspiel vielleicht immer gibt, jetzt Bern hat glaube jetzt im Finale, wo sie gespielt haben, die Junioren, sind glaube ich ein paar Leute schauen gegangen. Einfach weil der Hype ein bisschen rum war, nur wegen der Nationalmannschaft.
Ja.
Und dort hat es vielleicht mal 600, 700 Leute, dann, das ist dann viel. Also, und eben, wenn man es vergleicht, den Portland Winterhawks und in den Playoffs dann schnell mal 10'000 Leute im Stadion.
Ja.
Ist halt schon nicht das Gleiche. Und das ist ja der Grund, wieso natürlich, eben weil das Hockey halt erstmals attraktiver und besser, und ich meine, es ist eben auch als Spieler viel attraktiver, zum dort zu spielen. Du hast die besseren Gegner, du hast besseren Lohn, du hast die grösseren Stadien, du hast mehr Fans und so weiter.
Mhm.
Und du wirst auch viel mehr beachtet von den Scouts, logischerweise.
Genau, ja.
Darum ist das ja auch so ein Trend, dass eben, wo der, eigentlich der Lukas Bisa hat angefangen mit dem, in die kanadische Juniorenliga zu spielen und sich dann von dort aus draften lassen. Und alle erfolgreichen Schweizer, die jetzt draften wurden in den letzten Jahren, haben das eigentlich so gemacht.
Ich also hole jetzt gerade noch als etwas führen, und zwar ist das der CHL Import Draft.
Wo, oh, grossartig.
Wo,
das werden kleine Kinder verschachern.
Richtig, kleine europäische Kinder.
Ja.
Das sind
neue Form vom Dreieckshandel, ganz extrem.
Die existiert seit den frühen 90er Jahren und das ist der Draft, wo eigentlich alle von diesen drei Ligen, jedes Team zwei nicht nordamerikanische Leute zu sich ins Team holt. Und da hat es also, ich habe es jetzt hier vor mir, schon im 97 der erste Schweizer mit dem René Stüssi draftet wurde. 98 Wogler, 03 Ramholt. Jetzt gehen wir doch da down the list, das macht mir jetzt gerade uren Spass. Roman Wick haben wir da, der Yannick Weber, logisch. Mhm. Der Flühler, auch mal dabei gewesen dort beim Draft. Robert Meyer, Dennis Hollenstein. Also die Leute werden draftet, sie gehen aber nachher nicht unbedingt.
Ja klar, das ist wieder KHL-Draft.
Genau, ja.
Den gibt es ja auch noch. Mhm. Aber das ist auch so, irgendwie schlussendlich, die Spieler können dann schlussendlich gleich wählen. Ja. Und also gerade aus der Schweiz hat es, glaube ich, zwei Leute gegeben, die in die KHL gegangen sind. Und doch schon ziemlich viel, was sie in Nordamerika probiert haben.
Ja. Yeah. Der Nino Niederreiter also, übrigens in dem Import-Draft schon second overall drafted wurde.
Und ist nicht irgendein Schweizer als first overall drafted worden? Oder irre ich mich jetzt so brutal? Ich meine, Sven Bertschi eventuell?
Der wäre auch Top 10, wenn ich das recht im Kopf habe. Scroll. 7.
7, okay. Ja. Aber eben, also sicher Top 10. Mhm. Und ich meine, ja, in diesen Junioren-Ligen haben wir eben ein paar gute Spieler gehabt, die sich nachher dort können entwickeln. Und man muss auch sagen, ein Nino Niederreiter ist mit 17, hat bei Davos Nazi gespielt. Er hätte zwar sicher können weiterhin Nazi spielen, hätte nicht mehr zu den Junioren gehen, aber der wäre nie so rausgekommen.
Ja, genau.
Und das ist einfach schade, Schweizer Junior-Eishockey ist nicht attraktiv. Und das finde ich, ist ein ziemliches Problem eigentlich. Andererseits haben wir ja noch Glück, dass sich unsere Junioren das, wie soll ich sagen, können leisten, auf Kanada spielen gehen. Dass sie die Möglichkeiten haben, das relativ einfach zu machen als Schweizer.
Das stimmt,
ich glaube, das ist auch noch, wenn du aus anderen Ländern kommst, auch nicht ganz so einfach, das alles. Darum, ist schade, aber ich glaube, das macht den Unterschied aus, wieso die Schweiz einfach an diesen U20-WM, U18-WM und so einfach nicht mitheben kann, international.
Genau, ja. Ja, gut.
Haben wir schon wieder geschafft, 45 Minuten. He?
Genau.
Dann wieder die Rubrik Ausblick auf die nächste Woche. Was jetzt ansteht, ich sehe da gerade heute Abend zum Beispiel, ist nur für die, die wach bleiben so morgen um 2, wäre noch St. Louis gegen St. Louis. Spiel 2 von der Serie. Mhm. Morgen dann Spiel 3 von Pittsburgh gegen Tampa Bay. Viel wichtiger, meiner Meinung nach natürlich, Eishockey WM am Donnerstag im Viertelfinale, am Nachmittag am Viertel ab 3 und am Abend um 8 Uhr und nachher Samstag Halbfinale, Sonntag Spiel um Platz 3 und Finale am Abend. Und dann wäre es dann schon bald gewesen mit Eishockey in Europa für das Jahr.
Ja, du hast alles gesagt, was wichtig ist.
Gut, also.
Dann wird das schon wieder das Ende von der Episode 5 vom NHL vs. NBA Podcast. Bedanke mich bei denen, die zugelassen haben und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.